30.07. in Anspruch genommen werden muss. Wenn man einen negativen Asylbescheid hat, das ist das Gleiche. Man muss zu dieser Rückkehrberatung gehen, man muss sie in Anspruch nehmen und man wird dort über seine Optionen, Perspektiven im Heimatland aufgeklärt. Wenn jemand dann sagt, will ich trotzdem nicht, ich bleib da, dann kann schon passieren, dass es dann auch weitergeht und dass dieser Mensch dann in Haft genommen wird und in weiterer Folge abgeschoben, sofern möglich. Es gibt aber dann Menschen, die nicht abgeschoben werden können, weil ihre Heimatstaaten keine Zertifikate ausstellen, weil es de facto oft nicht möglich ist. Sehr oft passiert es, dass einfach ein Land nicht angeflogen werden kann, ne, weil es schlichtweg keinen Flug dorthin gibt. Man müsste eine Maschine chartern für eine Person, ist das ein bisschen teuer, dann macht man das nicht und dann können die Leute beim BFA anregen, dass sie eine Duldung bekommen. Das ist eine gelbe Karte, mit der sie überhaupt keine Rechte haben. Gerade so viel, dass sie halt nicht die ganze Zeit eingesperrt werden. Ja? Sie werden vorübergehend geduldet. Ja? Sie kriegen kein Geld. Sie kriegen Grundversorgung auch nicht. Sie haben nur eine Not- und Schmerzversorgung. Das heißt, wenn jetzt wirklich irgendwas ist, dann wird das Krankenhaus sie nicht wegschicken. Dann machen sie das halt. In manchen Bundesländern drehen sie auch die E-Card auf. Das heißt, sie können einen Arzt besuchen. Nicht immer. Das ist auch Ermessenssache. Aber sie dürfen nicht arbeiten und sie werden dann nur geduldet. Das heißt, sie haben auch keine Möglichkeit der Mindestsicherung oder irgendwas zu bekommen. Und die Leistungen aus der Grundversorgung sind eben sehr eingeschränkt. Das heißt, Geld gibt es gar keine Unterkunft manchmal. Also das ist Verhandlungssache mit den Grundversorgungsmenschen und Versicherung ist auch ein bisschen Verhandlungssache. Wenn das jetzt alles nichts hilft und die wollen nicht nach Hause, was passiert dann? Dann können sie in Schubhaft genommen werden. Passiert in den letzten Jahren immer weniger, muss man sagen, weil wenn jemand abgeschoben werden kann, dann geht das im Horuk-Verfahren. Das heißt, die Behörde hat das Heimreisezertifikat, schickt 2-3 Beamte aus und sagt, holt's mal ihm, nehmen ihn fest und schieben ihn einfach ab. Ja? Wenn das jetzt aber überhaupt nicht möglich ist, dann kann man sie in Schubhaft geben. Das ist eben eine Sicherungshaft, hat nichts mit einer Verurteilung oder so zu tun. Schubhaftzentrum Vordernberg ist Ihnen allen bekannt, wurde groß gebaut, steht jetzt leer, ist niemand drin. Jetzt sind gerade einmal Asylwerber drin, die diese Anhaltung von diesen 48 Stunden haben. Aber laut Gesetz könnte man diese Anhaltung bis zu 10 Monate könnte man jemanden anhalten, um ihn abzuschieben. Die Alternative wären gelindere Mittel. Das heißt, das ist Schubhaft in Freiheit. Man muss sich halt dann zu bestimmten Zeiten bei der nächsten Polizeiinspektion melden und dürfte halt ihm weiter in Freiheit bleiben. Macht man halt dann meistens mit Frauen, mit Kindern oder so, dass man die nicht einsperrt. Ist logisch. Und dass man dann sagt, okay, aber du meldest dich jeden Tag oder jeden zweiten Tag bei der Polizeiinspektion. Dann noch ein paar Zahlen. Wie viele Flüchtlinge suchen in Europa Schutz? Es gibt so viele wie während des Zweiten Weltkriegs. UNHCR spricht von 50 Millionen. 33 Millionen sind sind Binnenflüchtlinge, das heißt, die bleiben in der eigenen Region. Die restlichen bleiben meistens in der Nähe ihrer Heimatländer. Die Türkei hat 1,59 Millionen Flüchtlinge bei 77 Millionen Einwohnerinnen. Pakistan hat eines der größten Flüchtlingslager überhaupt. 1,51 Millionen bei 182 Millionen Einwohnern. Der Libanon hat 1 Million Flüchtlinge bei 4 Millionen Einwohnern. Also das ist schon heavy, gell? Also das ist schon viel. Das kann man sich kaum vorstellen, gell? Also finde ich schon sehr viel, ja. 2 von 100 Flüchtlingen begeben sich auf die Reise nach Europa. 2014 waren 625.000 Menschen, die im Asyl in Europa angesucht haben. 2015 sind sicher mehr, sehr viel mehr. Aber es gibt keine seriösen Schätzungen. Ja? Also ihr müsst jetzt alle Länder zusammenrechnen, ich komme auf keine seriösen Schätzungen. Wie viel leben in Österreich? Ist auch schwierig zu sagen. Gibt es wirklich nur Schätzungen? Und zwar die letzte Schätzung ist von UNHCR von 2013, damals 52.000. In den letzten Jahren sind nicht mehr so viele gekommen, wie wir schon bewältigt haben. Ungarnkrise, 56 war auf Ungarn Aufstand, da waren ganz viele, waren es, glaube ich, 170.000 in den 60er Jahren, Prager Frühling waren es auch ganz viele. Und in den 90er Jahren waren es allein 9.000 Bosnier, also, und noch 30.000 aus anderen Staaten. Das heißt, da haben wir ganz viele in Österreich aufgenommen. In den letzten Jahren waren es nur eben so Asylanträge 15.000 bis 20.000, heuer wären es 70.000. Ja, ich denke, 70.000 wird passen, 70.000 bis 75.000, weil bis 30.09. waren es 56.356. Dann haben wir noch die UMF, es waren Unmündige, heuer 380, das sind die unter 14-Jährigen, unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, also die ohne Begleitperson, da sind ja kein Cousin dabei oder großer Bruder oder irgendwas, also komplett alleine. Und Mündige, das sind über 14-Jährigen, sind 5.795 bis auch 30.09. Ja, jetzt sind die alle da und möchten dann viele von ihnen ihre Familien nachholen. Wie schaut das aus, diese Familienzusammenführung? Das ist eigentlich ganz klar. Eine Familienzusammenführung geht nur, wenn ein Ehepartner hier ist. Der kann den Ehepartner nachholen und seine minderjährigen, ledigen Kinder. Wenn ein Kind da ist, kann es die Eltern nachholen und die minderjährigen Geschwister ledig werden. Ja? Ledig sage ich dazu, weil in Staaten wie in Afghanistan ist es nicht unüblich, dass ein Mädchen mit 14 verheiratet ist. Die könnt jetzt nicht nachkommen, weil die ist verheiratet. De facto müssen sie wirklich ganz viel tun, damit sie da hierher kommen können. Das heißt, die Familie muss, wenn die Person, die in Österreich ist, Asyl bekommen hat, einen positiven Asylbescheid, muss diese Person zur nächsten österreichischen Botschaft. Also wenn man jetzt in Afghanistan sitzt, muss man erst einmal nach Pakistan, ja? Weil in Afghanistan gibt es keine österreichische Botschaft. Dort muss dann ein Antrag gestellt werden, ein Antrag bei der Botschaft. Man muss nachweisen, dass man verheiratet ist. Man muss nachweisen, dass man Familienangehöriger ist. Und in Ländern, wo es nicht dokumentiert ist, wird es wieder unheimlich schwierig. DNA-Tests kosten echt eine Menge Geld und du musst den DNA-Test für jedes einzelne Kind zahlen. Ja? Die kosten 700 Euro aufwärts. In einem Land, in dem die keine 700 Euro Fünfjahreseinkommen haben, ist das einfach nicht zum Stemmen. Ja? Ist sehr schwierig. Wenn die Familien, wenn der subsidiär schutzberechtigt ist, dann können sie überhaupt erst den Antrag nach der ersten Verlängerung im Normalfall nach einem Jahr stellen. Ja? Jetzt kommen wir, haben wir wieder eine Verschärfung. Das heißt, die Verschärfung seit 15.11. wird beschlossen mit 1.1. rückwirkend mit 15.11. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das rechtens ist, aber da müssen wir, glaube ich, einen Verfassungsjuristen fragen. Da steige ich aus, ob das möglich ist, dass man es rückwirkend macht. Mit alle Asylanträge, die seit 15.11. gestellt wurden, die eben einen positiven Asylbescheid kriegen, da muss die Familie dann innerhalb der ersten 3 Monate zur österreichischen Botschaft. Das klingt jetzt total einfach, aber das ist es nicht. Wenn du irgendwo in Damaskus sitzt oder irgendwo in Syrien sitzt, zur nächsten österreichischen Botschaft zu kommen. In Syrien gibt es keine mehr. Das heißt, die muss erst aus dem Land raus, ja, dass sie diesen Antrag stellen kann. Muss sie das innerhalb der ersten 3 Monate machen? Wenn ich das nicht innerhalb dieser ersten 3 Monate mache, dann muss der Asylberechtigte in Österreich nachweisen, dass er für die Familie aufkommt. Und das sind Sätze, die habe ich dann, ich habe sie ausgerechnet, die sind heavy. Also ich bin mir nicht sicher, ob jeder, der da herinnen sitzt, diese Sätze aufbringen könnte, ja, damit man die nachholen kann. Wenn man so wie jetzt schutzberechtigt ist, dann konnte man bislang die Familie nach einem Jahr nachholen. In Zukunft werden es 3 Jahre sein. Das heißt, in Zukunft, die hat schon angefangen seit 15.11. Alle Anträge, die seit 15.11. gestellt werden und subsidiär schutzberechtigt sind, können ihre Familie erst nach 3 Jahren nachholen. Und wie schaut das aus? Das ist Asyl auf Zeit. Ich habe noch den Link vom RIS drinnen, das heißt, da können Sie es nachlesen. Asylberechtigte, die Fluchtgründe werden nach 3 Jahren überprüft, dann erst Asyl auf Dauer. Das klingt jetzt nicht so schlimm, nur ich frage mich, wer ihm anstellen wird, wenn der nur mehr 6 oder 7 Monate da sein darf, weil dann wird es ja noch einmal überprüft. Und ich frage mich ganz ernsthaft, wie das BFA das handeln wird. Das ist... Die haben jetzt schon mehr als genug zu tun, wenn sie noch jeden positiven Bescheid noch einmal überprüfen müssen. Staatendokumentation anschauen, schauen, hat sich da was verändert? Warum hat der Asyl gekriegt? Wollten Akt ausholen? Warum hat der Asyl gekriegt? Hat sich da was verändert? Also ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Und vor allem, es bringt im Grunde nichts, denn eine Asylaberkennung kann ich eh immer machen, wenn ein Grund da ist. Ein Grund wäre zum Beispiel eine Straftat, also die mit mehr als 3 Jahren bedroht ist. Dann kann ich es sowieso machen, dann brauche ich es nicht überprüfen. Das heißt, es werden wirklich die Asylgründe überprüft. Die Syrer werden in 3 Jahren immer noch die gleichen Gründe haben, denke ich, wie sie jetzt haben, weil da wird sich nicht viel tun in 3 Jahren. Also ich glaube nicht. Ja. Der Familiennachzug ist erschwert. Dieser Antrag bei der österreichischen Botschaft auf ein Visum, dass man einreisen darf, dass man zur Familie darf, muss man eben innerhalb der ersten 3 Monate machen. Andernfalls ist die Selbsterhaltung Voraussetzung. Bei Subsidiarschutzberechtigten ist die Selbsterhaltung sowieso Voraussetzung und sie können den Familiennachzug erst nach 3 Jahren machen. Die Selbsterhaltung bedeutet, die Familie darf zu keiner finanziellen Belastung einer Gebietskörperschaft fallen. Die Voraussetzungen sind, ich habe es jetzt einmal ausgerechnet, die ortsübliche Wohnung, das ist auch eine Ermessenssache, was eine ortsübliche Wohnung ist. Ein Nettoeinkommen monatlich von 872,31 Euro für Alleinstehende. Für ein Ehepaar 1307,89 netto plus 134,59 pro Kind. Im Gesetz steht dann noch was anderes drinnen und wir sind uns noch nicht ganz einig. Wir warten jetzt, was das BFA, wie das BFA rechnen wird. Bin ich schon sehr gespannt. Im Gesetz steht nämlich, dass die Miete schon abgezogen sein muss von dem. Ja? Also ich bin jetzt schon gespannt, ob das halten wird. Ja? Also ich denke, da wissen wir einfach noch nicht, wie es sein wird. Da müssen wir einfach auf die Praxis warten. Es ist aber immer die Möglichkeit, dass aufgrund des Artikel 8 der MAK Familien und schützenswerte Familien und Privatleben, dass man davon absehen kann. Aber das sind alles Ermessenssachen. Dann werden wir einfach sehen, wie die Praxis dann ausschauen wird. Jetzt haben es wahrscheinlich noch mehr Fragen, weil es ist alles sehr kompliziert. Bedanke mich einmal für die Aufmerksamkeit und stehe für Fragen gern zur Verfügung.